Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des Logistik-Podcasts von Vitron. Mein Name ist Robert Weber und mir in Parkstein zugeschaltet ist Fabian Rösel. Hallo Fabian, grüß dich.
Hallo Robert, hallo Zuhörerinnen und Zuhörer.
Fabian, wir wollen heute über interkulturelle Teams, über ein interkulturelles Unternehmen sprechen. Doch bevor wir das tun, stelle ich doch ganz kurz den Zuhörern und Zuhörern vor. Wer bist du und was machst du bei Vitron?
Ja, mein Name ist Fabian Rösel. Ich bin mittlerweile seit nahezu 4 Jahren bei der Firma Vitron, habe da auch eine gewisse Karriere vom Tellerwäscher zur Führungskraft durchlaufen.
Wow, bin das heißt, du hast im Stüberl angefangen, oder was?
Nein, Tellerwäsche im übertragenen Sinne. Also bin eingestiegen im Personalbereich, verantwortlich für Prozesse und Systeme und habe dann nach und nach ein Team und jetzt mittlerweile seit gut 1,5 Jahren die Personalleitung für die gesamte Vitron-Gruppe übernehmen.
Wow, wird. Anspruchsvoller Job, oder? Viel zu tun.
Spannend vor allen Dingen. Also viele neue Lessons, viele neue Learnings. Ich switch auch direkt ins Englische. Ich glaube, das ist auch eine super Überleitung gleich für den Podcast, weil irgendwie das Englische auch einfach sich bei mir sofort eingebrannt hat.
Sehr schön, da sprechen wir jetzt nämlich drüber, über interkulturelle Teams. Aber ihr sprecht ja nicht nur Englisch, sondern ihr sprecht ja ganz, 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 ganz viele Sprachen bei Vitron. Lass uns mal zu Beginn ein bisschen Fakten sammeln. Wie viele Nationen, über welchen Zeitraum, welche Altersstrukturen, was bedeutet das eigentlich interkulturelle Teams? Erzähl uns ein bisschen was darüber.
Ja, also super gerne. Ich habe aber tatsächlich mir erlaubt, es ein bisschen zusammenzukürzen, weil alles ist natürlich unfassbar vielfältig und wird, glaube ich, auch den Podcast hier sprengen.
Aber ich habe erlaubt. Du hast noch keinen Podcast mit Herrn Prieschenk gemacht. Ja, sprengt auch immer die 30 Minuten. Also von daher, du darfst auch sprengen. Ja.
Fair point. Ich habe trotzdem mal mir einfach 2 Jahreszahlen rausgesucht. Und zwar das aktuelle Jahr 2024 und das Jahr 2014, also 10 Jahre zurück. Und habe mir einfach mal aus den beiden Jahren die Zahlen geholt. Super spannend schon allein das. 2014 hatte Vitron 2200 Mitarbeiter, roundabout. Diejenigen haben sich dann aus 36 Nationen rekrutiert und saßen in 12 Ländern. Also 2014 schon, würde ich sagen, enorm divers, vor allem für die Größe. Aber die Entwicklung, die das Ganze die letzten 10 Jahre dann genommen hat, die zeigen sich eigentlich so an den aktuellen Zahlen. Also Stand heute 7.340 Mitarbeiter insgesamt und zwar aus 109 Nationen. Ich habe es mir heute nochmal rausgesucht, weil 109, ich habe es zweimal prüfen müssen.
109?
Weil auch ich war nochmal überrascht.
Okay, 109 wirklich?
Ja, also 109 Nationalitäten. Und ich
es gibt ja so, sag mal, 193, 194 Nationen auf der Welt. Genau. Also ihr kommt dem Ganzen näher, ne?
Ich weiß jetzt nicht, ob das das Ziel ist, aber wenn man sich die letzten 10 Jahre anschaut, nähern wir uns da sehr schnell an.
Wow. Was bedeutet das, das sagen wir, wow, tolle Zahlen und so, aber was bedeutet das im Alltag?
Ja, was bedeutet das im Alltag? Ich glaube, es heißt viel lernen. Es heißt viel lernen von anderen. Es heißt viel über Perspektiven auch zu lernen.
Kannst du mal ein Beispiel machen?
Ja, auf jeden Fall. Vielleicht starten wir von den Wurzeln von Vitron, mit dem Beispiel auch. Ich würde sagen, auch ich bin in der Firma groß geworden mit dem Stolz auch von Herrn Winkler auf die Wurzeln von Vitron. Dass Vitron groß geworden ist, weil er auch tatsächlich richtige Entscheidungen getroffen hat und die jungen Menschen von den Bauernhöfen rund um Parkstein eingestellt hat. Mhm. Bodenständig, sehr verwurzelt in der Region um Parkstein. Und jetzt mittlerweile kommen einfach 108 andere Nationen auf diese tiefen Wurzeln in Parkstein. Und da treffen einfach ganz unterschiedliche Geister aufeinander, ganz unterschiedliche Prägungen aufeinander. Also der klassische Oberpfälzer, wie man ihn sich halt so vorstellt. Mir hört man es am Dialekt vielleicht nicht mehr an, aber da komme ich auch raus. Und am Charakter merkt man es noch. Bisschen eigenwillig, manchmal bisschen stur, an sich sehr, sehr gastfreundlich und offen, aber erst auf den zweiten Blick. Und im Kern eigentlich immer sehr leistungsorientiert, leistungsbereit und pragmatisch. Und das trifft einfach jetzt auf andere Kulturen. Wenn wir uns da zum Beispiel unsere französischen Kollegen angucken, die da einfach mit anderen Werten reinkommen, die mit sehr viel Diskussionsfreude und Liebe und Emotion in Diskussionen reingehen. Und das trifft auf relativ kurze und prägnante Oberpfälzer. Da treffen Welten
auf. Passt schon, passt schon. Nicht geschimpft, ist auch gelobt.
Genau, also das höchste Lob. Und ja, auch in der Diskussion, wenn ich nichts mehr zu sagen habe, dann ist es Zustimmung.
Mhm. Du hast gerade diese besondere, also diese Vitron-Philosophie, ja, Familienunternehmen in der Region beheimatet, tut viel für die Region, ist in der Region präsent, ist dort gewachsen. So eine Philosophie, die zieht ja Menschen auch an, weil man sagt, wow, das ist ein Arbeitgeber, der ist zuverlässig, da binde ich mich gerne dran. Aber so eine Philosophie kann man ja auch bereichern durch andere Kulturen. Wie hat sich das, wenn du das so beobachtest in deiner Zeit, verändert? Was habt ihr als Oberpfälzer auch gelernt?
Ich glaube, so verallgemeinern kann man es nicht.
Okay.
Ich glaube, jeder lernt für sich. Und jeder begibt sich da auf eine eigene Entwicklungsreise. Ich glaube, das Kernlearning, das Kernthema, das man mitnehmen darf, ist Dinge immer von unterschiedlichen Perspektiven zu sehen. Dinge von unterschiedlichen Blickrichtungen sich anzugucken. Unsere Welt ist unfassbar komplex geworden. Und das zeigt sich auch in diesen unterschiedlichen Perspektiven, die unterschiedlichen Kulturen einnehmen einfach. Und es gibt nicht das Schwarz oder das Weiß. Es gibt nicht das Richtig oder das Falsch, sondern es gibt viele Lösungsansätze und jeder hat Pros und Kontras. Und daraus für sich auch die bestmöglichen Lösungen zu finden, rauszuziehen und dann zu nutzen, nutzbar zu machen. Ich glaube, das ist die Lernreise, die jeder von uns durchlaufen darf. Und da gehört zum Beispiel zurück auf unsere französischen Kollegen dazu, dass es manchmal nicht darum geht, eine schnelle Entscheidung zu treffen, sondern manchmal vielleicht auch die ein oder andere Diskussion länger zuzulassen, weil man dadurch andere Blickrichtungen aufgezeigt bekommen kann.
Aber ja, jeder lernt für sich, aber eine Organisation verändert sich doch auch mit von, was hattest du gesagt, 46 auf über 100 andere Nationen. Die bringen ja auch alles, was Neues in die Organisation ein. Oder absorbiert eine Organisation das so und sagt, es bleibt so alles, wie es ist?
Ich glaube, da geht tatsächlich ein Riesenspannungsfeld auf, weil sich alle Nationen zu eigen zu machen und da diese Charaktereigenschaften, diese positiven wie negativen ins Unternehmen aufzunehmen, ich glaube, das zerreißt viele Unternehmen. Das würde auch so ein charakterreiches Unternehmen wie Vitron, glaube ich, zerreißen. Persönlich würde ich auch sagen, deswegen sind Konzerne ganz oft charakterlos.
Mhm.
Weil wenn man alle Charaktere bedienen möchte, nicht mehr in die Tiefe gehen kann, sondern oberflächlich bleiben muss. Und ein Stück weit landen wir auch da drin tatsächlich, im Umgang mit den einzelnen Nationen. Wir müssen uns tatsächlich auf bestimmte Philosophie-Elemente fokussieren.
Zum Beispiel?
Und ich würde gern starten mit zum Beispiel nicht. Dieses Eigenwillige von uns Oberpfälzern, dieses manchmal ein bisschen Sture. Ich glaube nicht, dass wir uns das erhalten können. Was wir uns aber durchaus erhalten können und sollten, ist diese Leistungsbereitschaft und die pragmatische Arbeitsweise. Dieses pragmatische Finden von Lösungen, das uns zu eigen ist, das können wir transportieren. Das können wir tatsächlich auch als sehr positiv an andere Kulturen vermitteln. Und dann geht's drum, leben und leben lassen.
Wie sieht das in eurem Alltag aus, wenn unterschiedliche Nationen zusammenkommen, da kommen unterschiedliche Ausbildungsniveaus zusammen. Wie hebt ihr die alle auf ein Level? Wie macht ihr das wirklich praktisch?
Das ist tatsächlich eine richtig, richtig gute Frage.
Mhm.
Das geht nämlich nicht. Das ist nicht möglich, weil einfach die Hintergründe, die Ausbildungen, die vermitteln so viel Wissen. Und ich würde sogar behaupten, dass auch ein deutscher Elektriker nicht mit dem anderen deutschen Elektriker vergleichbar ist. Also wir setzen eine Basis an Wissen, wir setzen eine Basis an Kenntnissen und dann entwickelt auch da jeder seine eigenen Skills und Fertigkeiten auf Basis seiner Erfahrungen. Und gerade in der internationalen Struktur, die wir mittlerweile haben, ist es so, dass schon die Basis unterschiedlich ist und dann das Wissen auch noch unterschiedlich ist. Das heißt, eigentlich kann das Ziel nie sein, jemanden auf das gleiche Level zu heben wie jemand anderen, sondern ein Umfeld zu schaffen, in dem wir kontinuierliches Lernen fördern, indem wir permanentes Wachsen an den Herausforderungen fördern und den Skill und die Fertigkeiten jedes Einzelnen einfach immer weiterentwickeln und nicht sagen, okay, hier ist der Zielwert, auf dieses Level wollen wir euch bringen und dann habt ihr unser Niveau erreicht. Darum geht's ja nicht, sondern kontinuierliche Weiterentwicklung. Jeder kann und soll immer besser werden.
Jetzt hast du gerade was angesprochen, ihr seid weltweit aufgestellt, ihr recruitet dann auch weltweit. Das ist doch auch völlig neu für ein Vitron gewesen, oder? Weltweit zu recruiten.
Absolut.
Also deutscher Maschinenbau, Mittelstand, recruited in Australien. Da seid ihr, ganz ehrlich, da kennt ja keiner Vitron.
Ja, da braucht man aber gar nicht bis nach Australien gehen, damit niemand Vitron kennt. Also wenn Vitron jetzt einen Standort in, ich weiß nicht, in Stuttgart öffnen würde.
Ah ja, da würde ich schon denken, da kennt euch schon jemand.
Ja, mit Sicherheit diejenigen, die Anlagen unserer Kunden betreiben, die wir in der Umgebung haben. Aber darüber hinaus eher nicht, weil wir kein Produkt haben, das in die Öffentlichkeit reinwirkt, sondern immer nur im Hintergrund hinter den eigentlich öffentlich wirksamen Unternehmen arbeiten. Deswegen fangen wir immer bei Null an, wenn wir den Namen publizieren. Und das ist egal, ob wir in Deutschland einen neuen Standort aufbauen oder ob wir in ein ganz neues Land reingehen.
Aber lass uns nochmal bei den Australiern, auch wenn du sagst, es ist ähnlich, aber es gibt ja unterschiedliche Arbeitskulturen. Es gibt in den angloamerikanischen, da haut man schneller vom Arbeitgeber ab, da ist vielleicht nicht so eine Verbindung zum Arbeitgeber, keine Ahnung. Wie siehst du das, wie bindet ihr Menschen dann in Australien an Vitron, an die Philosophie? Die haben von der Oberpfalz noch nie was gehört, die denken, wir laufen immer nur mit Lederhosen rum den ganzen Tag. Wie macht ihr das, wie übertragt ihr das sozusagen, diesen Spirit, diesen Oberpfalz-Spirit auf die Kollegen in Down Under?
Ja, also zum einen die Lederhosen und zum anderen trinken wir tagtäglich unser Bräuwirtbier.
Genau, nur also eigentlich. Ja.
Es bewegt sich nur zwischen den beiden. Vielleicht noch Sauerkraut, aber ja, das war's dann auch schon. Ja, auch fair, weil natürlich Transportieren in Europa immer noch einfacher ist als in einen komplett neuen Kulturkreis. Ja. Und Australien ist auch ein super schönes Beispiel, weil da haben wir uns wirklich Gedanken gemacht, wie wir das schaffen können und wer das vor allem schaffen kann. In Australien haben wir für uns auch ein kleines Experiment gestartet. Also zum einen mal haben wir ein schon sehr internationales Team nach Australien geschickt. Wir haben da ein Projektteam zusammengestellt, das unsere Projekte in Australien auch aufgebaut hat, das sich auch schon aus 7 verschiedenen Nationen rekrutiert hat.
Okay.
Wo schon unterschiedliche Perspektiven reinkamen. Und verantwortet wurde das auch von einem Schweizer und einem US-Amerikaner.
Das heißt, wenn mich Schweizer und Amerikaner mische, kommt Australier raus, oder was?
Nö, aber dann kommt ein sehr offenes, ja, kulturelles Umfeld dabei raus. Mhm. Also auch der Kollege aus den USA, also langjähriger Vitronese.
Schöne Grüße an Mike Evans an dieser Stelle.
Ja. Schöne Grüße und an Alicia. Da kommt ein langjähriger Vitronese aus den USA, aus einem Land, das sowieso schon eine ganz andere Kultur pflegt, der aber sehr integriert und sehr committed mit dem Unternehmen ist. Den haben wir vor dieser Episode nochmal ganz bewusst mehrere Monate nach Packstein geholt, um einfach nochmal Kultur aufzusaugen, okay, um unsere Vitron-Kultur auch einzusammeln. Und dann mitten in Corona, als Australien sogar noch Einreisequarantäne verordnet hat. Also Mike und Alicia beim Einreisen nach Australien durften auch wirklich, ich glaube, 2 Wochen das Hotel nicht verlassen und wurden da verköstigt, aber sind für die Firma als Botschafter und als Verantwortliche nach Australien gegangen und haben als Persönlichkeiten, als Menschen diese Kultur auch dahin getragen. Genauso wie das unser Projektteam getan hat.
Also ein Amerikaner bringt die oberpfälzische Kultur nach Australien. Das ist schon ein Weg, ja.
Und das ist doch gelebte super. Interkulturalität.
Ja, absolut.
Also dann wird das doch richtig runde Geschichte.
Mhm, super cool. Wie seid ihr jetzt in Australien aufgestellt? Magst du es ganz kurz erzählen?
Ja, also wir haben jetzt aktuell ein laufendes Logistikzentrum und eins, das jetzt aktuell im Hochlauf sich befindet, haben in Australien jetzt knappe 370 Mitarbeiter.
370 schon in Australien, okay.
Genau, werden noch ein bisschen mehr jetzt für das zweite Logistikzentrum, aber dann sind wir da auch aufgestellt. Mittlerweile ist auch Mike wieder zurück. Hat jetzt bei uns auch die Verantwortung für die USA wieder übernommen, sprich hat da auch den nächsten Karrierestep machen können. Und die Verantwortung für diese 2 Logistikzentren ging jetzt über an einen Kanadier, der nach Australien ausgewandert ist. Also die Kulturen vermischen sich, die Nationen vermischen sich. Wichtig ist uns, diesen Konsens, dieses Kondensat aus unseren Werten, unserer Kultur, die wir entwickeln konnten und die uns auch stark macht, in diesen Menschen weitertragen können.
Jetzt muss ich dich ganz ehrlich fragen, wir sind ja hier quasi unter uns. Wenn ich in so Unternehmen, in so mittelständische Maschinenbauer reinschaue und die besuche und so, dann haben wir da oft Führungskräfte, die sind Mitte 40, Anfang 50, die haben ihre Teams geführt über 10, 20 Jahre und das, was du sagst, das waren die aus der Region und jetzt kommen auf einmal da ganz neue Nationen dazu, mit ganz neuen Ideen, mit ganz neuen Ansätzen, mit ganz anderen Philosophien vielleicht und Schwerpunkten. Was müssten eure Führungskräfte lernen? Wie muss man Teams anders führen, als das vielleicht vor 10, 20 Jahren bei Witron war?
Auch das super spannende Frage. Auch wie muss man mit den anderen Führungskräften umgehen? Was dürfen Führungskräfte lernen? Ich glaube, es hat nicht zwingend was mit den anderen Nationen zu tun. Ist jetzt nicht Thema von diesem Podcast, aber wir sind auch im Generationenkonflikt. Wir sind in unterschiedlichen Werten, die Generationen mit sich bringen. Auch das spiegelt sich da wieder. Aber grundsätzlich, worum geht's? Es geht darum, dass Führung immer auf die Zielgruppe gerichtet sein muss. Es gibt nicht die Führung. Es ist ein Irrglaube, dass es gute oder schlechte Führung gibt. Es gibt passende oder unpassende Führung. Mhm. Und was Führungskräfte lernen dürfen und müssen, ist erstmal in die Mitarbeiter reinzufühlen, welche kulturelle Prägung haben die, was brauchen die für eine Führung. Kleines Beispiel vielleicht an der Stelle. Und vielleicht ein ganz amüsantes Beispiel. Ein Kellner in den USA fragt zu Beginn von deinem Aufenthalt, wie dein Tag war, wie es dir geht. Das will der Kellner nicht hören. Das gehört einfach zur Kultur dazu, das zu fragen. Wenn ich als Führungskraft meinen Mitarbeiter in den USA am Anfang nicht mit so einer Frage abhole, dann habe ich schon einen schlechten Start. Und es kommt uns ein bisschen aufgesetzt vor, das kommt uns unnötig vor, das ist Zeitverschwendung für
das machen die Oberpfälzer nicht, Zeitverschwendung,
genau. Genau, für den klassischen pragmatischen Oberpfälzer ist das Zeitverschwendung. Aber es muss die Führungskraft als ihre Verantwortung sehen, das Gespräch anzufangen, das Gespräch zu steuern und den Mitarbeiter da abzuholen, wo er gerade ist.
Macht ihr da Trainings mit euren Leuten?
Bedingt, weil natürlich nicht jeder diese Herausforderungen auch hat. Und wenn jetzt jemand neu in diese Rolle reinkommt, dann ist es eher ein Coaching on the job, das wir ihn da reinbringen, weil auch, wie gesagt, Führung kommt nicht aus der Schublade. Führung kommt nicht aus irgendeinem Handbuch, Führung kommt aus dem täglichen Erleben. Deswegen ist Führung auch wahnsinnig schwer zu schulen tatsächlich. Und Hut ab für all die Coaches und Trainer, die verkaufen, dass sie perfekte Führung vermitteln können. Ich habe es noch nicht hinbekommen, tatsächlich.
Jetzt hast du die Zahlen von vor 10 Jahren. Wie viele Mitarbeiter wart ihr vor 10 Jahren? Was hast du gesagt?
Ja, 2200
roundabout. 2200, da ist die Chance doch relativ groß, dass alle mal irgendwann in ihrer Zeit bei Witron in Parkstein mal vorbeigeschaut haben und das mal erlebt haben, weil Parkstein ist ja auch ein Erlebnis. Die Firma, der Ort, alles tickt im Witron-Takt irgendwie. Ist das noch ein Thema, dass man sagt, wir müssen die auch mal an den Ort holen, dass die Philosophie, das Verständnis, diese Bindung, dieses Commitment, ist das noch da oder sagt man, boah, jetzt sind wir so groß geworden, das schaffen wir eigentlich gar nicht mehr?
Ja, da treffen Anspruch und Wirklichkeit aufeinander. Mhm. Also grundsätzlich ist es das Nonplusultra, um Kultur zu vermitteln. Jemanden vor Ort zu haben, die Chance zu haben, diesen Eindruck einzusaugen und auch wirklich diese Kultur, die in der Oberpfalz ja auch wahnsinnig ausgeprägt ist, einfach zu erleben zu dürfen. Und das trifft aber natürlich auf immense Kosten. Und das ist nicht mal nur die Zahl, sondern auch die Distanzen. Also jemanden aus Belgien nach Parkstein zu holen, ist wahnsinnig viel günstiger und einfacher, ja, klar, als aus Australien. Deswegen sind wir da wirklich auch auf diese Initiativen wie Mike Evans angewiesen. Wir brauchen Botschafter. Wir brauchen Kulturträger, die das Ganze ins tagtägliche Erleben transportieren können, weil wir nicht jeden Einzelnen zu dem Ort der Kultur tragen können. Deswegen braucht es da diese Mischung aus den Botschaftern, die immer wieder oder einmalig nach Parkstein kommen, die Kollegen dort kennenlernen und dann aber diese Werte und diese Kultur nach außen tragen.
Jetzt würde mich am Ende nochmal interessieren, jetzt hast du ganz viel, haben wir gesprochen über Kanadier, US-Amerikaner, wir haben über Australien gesprochen, Reiserestriktionen. Jetzt sprechen wir mal über Länder, die nicht in unserer westlichen Welt sind. Welche bürokratischen Hindernisse gibt es da? Was hast du da für Erfahrungen, wo du denkst, das kann doch nicht sein, wir brauchen jetzt diese Fachkraft, diesen Menschen hier und es gibt so viele Probleme dabei?
Ja, da werden wir schon politisch, also sehr politisch, ja. Aber zu Recht, weil wir jammern über Fachkräftemangel, wir jammern über Standortnachteile in allen möglichen Sinnen und wir machen uns die selber. Und wir brauchen ehrlicherweise nicht einmal in Drittländer außerhalb der westlichen Hemisphäre zu gehen. Wir können auch mit USA, Australien, können wir damit inkludieren. Wir können sogar mittlerweile das United Kingdom damit inkludieren. Sobald jemand aus einem Drittstaat kommt, sehen wir zusätzliche Herausforderungen. Und das fängt dann an, mit Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis zu bekommen, wenn wir als Unternehmen einen Mitarbeiter anstellen möchten, ganz aktiv, weil er eine Bereicherung oder sie eine Bereicherung für unser Team wäre. Und wir dürfen es nicht, weil in einer Liste diese Ausbildung nicht als Mangelberuf gelistet ist. Aber ist es wirklich das richtige Maß, nur auf die Mangelberufe zu gucken auch? Oder sollten wir nicht diesen War of Talent, War for Talent auch da kämpfen und sagen, wir wollen auch ganz bewusst unsere Unternehmen stärken und wollen die Fachkräfte, die unsere Unternehmen weiterbringen, auch in dieses Land holen, auch in dieses Unternehmen holen dürfen, um dann wieder einen Wettbewerbsvorteil zu generieren. Wir limitieren uns an der Stelle tatsächlich selber durch bürokratische Aufwände oder Genehmigungsverfahren oder sogar Ablehnungen.
Lass uns noch mal in die Zukunft schauen. Woran glaubst du, dass du diesen Fachkräftemangel, kannst du ihm begegnen durch interkulturelle Teams, durch mehr Menschen aus anderen Nationen? Schafft man das und wie schafft man das? Bist du da optimistisch?
Ich bin grundsätzlich bei allen Themen optimistisch.
Das ist kein Oberpfälzer, da bist du kein richtiger Oberpfälzer.
Ja. Ja, es mag sein, dass ich vielleicht bei Witron schon von anderen Kulturen lernen dürfte.
Okay, sehr gut.
Also vielleicht dürfte ich da den US-Optimismus schon ein bisschen einsaugen. Aber ich glaube da ganz stark dran, dass wir durch auch vor allem bei Witron diese lösungsorientierte und pragmatische Arbeitsweise immer Lösungen finden werden. Die Frage ist, mit welchen Aufwänden. Aber dass es möglich ist, das steht absolut außer Frage. Wenn wir auf Vitron gucken, dann ist es auch so, dass wir ja ganz bewusst diese interne Entwicklung von Mitarbeitern, diese Weiterentwicklung, dieses Dazulernen, das befördern wir ganz aktiv. Und in allen Kulturen, in allen Ländern, in allen Dörfern dieser Welt gibt's Menschen, die lernwillig, wachstumswillig, hungrig sind darauf, sich selber weiterentwickeln zu dürfen. Und das ist das Ziel, diese Mitarbeitenden zu finden, zu fördern und dann in Verantwortung zu bringen. Und dann sehe ich da überhaupt keine Hürde.
Du hast gerade gesagt, und dann gibt es auf der ganzen Welt Dörfer, Städte, Regionen, wo Menschen hungrig sind. Und ihr habt ein besonderes Projekt in Niger, oder? Oder im Niger oder Niger, ich weiß nicht, es gibt da unterschiedliche Aussprachen. Was ist dieses Projekt?
Ja, nagel mich bitte auch nicht auf die Aussprache fest. Ja. Also ich spreche kein Französisch. Ich glaube, da ist immer noch der französische Einschlag drin.
Niger also, ja.
Aber ja, genau. Also es ist ein sehr spannendes Projekt, sehr herausforderndes Projekt aber auch irgendwo sehr befriedigendes Projekt, wenn es denn klappt. Wir haben einen Kollegen, der eben aus dem Nigers stammt, daherkommt und jetzt für Vitron tätig ist, also auch wieder eine zusätzliche Nation.
Der aber in Parkstein. In Parkstein, oder wo arbeitet der?
In Parkstein, genau. Mhm. Der aber trotz allem auch immer noch sehr verwurzelt ist und da eine ziemlich große Passion auch dafür hat, seinen Landsleuten eine Perspektive bieten zu können. Und über ihn und mit ihm haben wir uns entschieden, eben ein Förderprojekt aufzubauen und dort eine Technikschule zu etablieren, wo wir lokal mit dieser Schule gemeinsam mit dem Projekt SPS-Kenntnisse vermitteln, wo wir Elektrotechnik-Kenntnisse vermitteln, wo wir perspektivisch auch IT-Kenntnisse vermitteln, um dann diesen Kolleginnen und Kollegen, die dort ausgebildet sind, die dort über dieses Projekt ausgebildet werden, auf unseren Projekten weltweit Einsatzmöglichkeiten bieten zu können.
Wow. Habt ihr mit der Ausländerbehörde schon mal gesprochen? Ich glaube, das wird richtig heavy.
Absolut. Ist genau eine der Herausforderungen.
Aber was für ein cooles Projekt, ja.
Aber wo landen wir denn, wenn wir keine Risiken eingehen? Wenn
ich finde das super cool. Aber ich glaube, und das ist auch noch das Appell, wir bremsen uns wirklich selber aus. Ja, wir reden immer davon, wir müssen in den Nationen Leute ausbilden und die dann zu uns holen, die Fachkräfte, die dann wirklich von euch ausgebildet sind. Und dann erzählst du mir Sachen, wir haben schon bei Amerikanern und Leuten aus UK ein Problem. Also, wow.
Ja, und also das ist ja auch das Spannende und das ist das Große auch wieder an Vitron. Man kann solche Projekte in dieser Firma starten, wenn man überzeugt davon ist. Wir können auf dieses Projekt keinen Return of Invest berechnen.
Ja.
Können wir nicht, weil wir auch nicht ganz sicher wissen, ob es klappen kann. Ich meine, wir haben einen Rückschlag erlitten. Im Niger gab es einen Putsch während der Projektlaufzeit. Damit können wir nicht rechnen. Aber wir sind bereit, als Unternehmung, als Familienunternehmen, dieses Risiko auf uns zu nehmen, um potenziell da erfolgreich sein zu können. Und das ist doch ganz viel wert.
Und wo steht ihr gerade? Jetzt hast du gesagt, Putsch hat euch ausgebremst. Was ist jetzt Status quo?
Also der erste Wurf an Kollegen ist tatsächlich in Parkstein schon. Das ist ein ganz kleiner. Das sind 3 Kollegen.
Ja, mega. 3 PLC-Entwickler oder die PLC-Code schreiben können.
Genau, die in Parkstein sind. Der zweite Wurf, der ist jetzt etwas größer. Der geht jetzt gerade dem Ausbildungsende entgegen. Und dann fängt die Herausforderung an, die jetzt auf Projekte zu bekommen, die jetzt in Lohn und Brot zu bekommen. Und da sind wir gerade dabei, zu versuchen, die in die Vereinigten Staaten zu bekommen, um dort auf den Projekten einfach Boots on the Floor zu bekommen.
Wow. Aber das ist ja schon mal, also drei Leute PLC-Code schreiben, jetzt hast du Leute für die USA, da kannst du schon mal sagen, das Ding ist schon erfolgreich, was ihr da vorhabt. Und es funktioniert, wenn man will.
Und wenn wir sie nicht auf die Projekte bekommen, haben wir ihnen immerhin eine Lebensperspektive ermöglicht. Also den altruistischen Wert haben wir auf jeden Fall, aber der ist natürlich für ein Unternehmen jetzt am Ende nicht zwingend Umsatz erhöht. Ja.
Und wie macht ihr das? Noch ein, zwei Sätze, bevor wir beenden. Wer macht das denn dann da vor Ort? Wen habt ihr euch da ausgesucht, der denen das beibringt?
Ja, wir haben tatsächlich den Vorteil mit unserem Kollegen, dem Isaka, der da auch im Niger ein unfassbares Netzwerk sich aufbauen konnte und aufgebaut hat. Und der natürlich dann vor Ort auch entsprechende Lehrende auch an Land ziehen kann. Genauso wie das über die Firma ist, die da auch aus dem europäischen Ausland entsprechende Entwicklungshilfe noch zusteuern kann. Und theoretische Inputs und Schulungsinhalte kommen teilweise auch von unseren Kollegen, die da einfach Schulungsinhalte beisteuern, die dann digital vermittelt werden können.
Wow. Echt super. Ey, ein tolles Engagement und nicht nur Engagement, weil es zahlt sich ja für euch auch wieder aus. Muss man auch sagen. Irgendwann könnt ihr da auch ein ROI drauf rechnen.
Ich werde es dir sagen.
Fabian, vielen herzlichen Dank für deinen Einblick in das Thema interkulturelle Teams, interkulturelle Mannschaft, interkulturelles Vitron von der Oberpfalz bis zum Niger. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit.
Danke dir.